Moin, moin. Geht's euch gut? Na, das war doch cool, was die Kinder uns vorgesungen haben eben. Ha? War das schön? Mai, oh mai, oh mai, oh mai. Ich find's fantastisch. Ich find's fantastisch zu sehen, wenn Menschen sich aufmachen, sich investieren und einfach großartige Atmosphäre damit gestalten. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Es geht weiter damit. Ich glaube, das ist so ein Thema, was uns alle immer wieder herausfordert und immer wieder ganz tief auch berührt. Ich glaube, dass wir alle Träume haben. Aber die Frage ist, welche Träume leben noch in dir? Mal ganz einfache Frage nochmal so, was wünschst du dir für dich? Es ist jetzt Mai, ja, Mai, mittendrin sind wir im Mai, das heißt, fast die Hälfte vom Jahr ist schon rum. Silvester ist gar nicht so lange her, war gerade neulich, gell? Und jetzt ist Mitte 2019. Was wünschst du dir noch für den Rest des Jahres? Hast du noch Wünsche? Hast du noch etwas, wo du am Silvesterabend am 31. Dezember 2019, wenn du den Jahresabschluss feierst, worauf du dann zurückschauen kannst und sagen kannst, ja, super, dass ich das erlebt habe. Hast du etwas, was du jetzt vor Augen hast, was du gerne sagen möchtest am 31. Dezember 2019, wenn du zurückschaust und sagst, ja, dafür bin ich dankbar, dass ich das erlebt habe? Wer hat solche Wunschlisten noch? Oh, 3, 4, 5 Leute. Cool. Gut. So, ich weiß nicht, wie alt du bist. Bist vielleicht so am Anfang, bist noch so auf der Startbahn des Lebens. Vielleicht bist du schon mittendrin, hast schon so die ersten Erfahrungen in deinem Leben gesammelt und gemerkt, dass so die Träume, die du hattest für dein Leben und die Realität, doch ganz schön Spannung da drin ist. Und das nicht so ganz funktioniert mit den Träumen. Kennst du das? Ja? Dreh dich zu deinem Nachbarn, sag ihm das, das kenne ich. Kennst du das auch, dass du schon so weit fortgeschritten bist in deinem Leben, dass du den größten Teil deiner Träume wahrscheinlich sogar schon alle deine Träume begraben hast und du einfach nur noch funktionierst, weil man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Kennst du auch das? Ich möchte dich ermutigen, bleib deinen Träumen auf der Spur. Ich glaube, dass Träume von Gott sind. Ich glaube, dass Gott Träume in unsere Herzen setzt. Und diese Sehnsucht, das zu erleben, ein ganz, ganz wichtiger existenzieller Antrieb in unserem Leben ist. Das heißt, es ist wichtig, sich immer wieder mit seinen eigenen Träumen zu connecten, sich immer wieder damit in Verbindung zu bringen und zu gucken, lebt mein Traum noch? Und wenn Träume gestorben sind, dass du dich nicht damit abfindest, sondern sagst, okay, gibt es vielleicht eine Variante von diesem Traum? Ich glaube daran, wenn Gott Träume schenkt, dass sie immer wieder auferstehen. Sie haben die Kraft in sich, sie haben das Potenzial in sich, immer wieder aufzustehen. Und es gibt einige Prinzipien, die man lernen kann, wie man seinen Träumen auf der Spur bleiben kann und wirklich auch erleben kann, wie Träume sich erfüllen. Und genauso gibt es Hindernisse. Und diese Abfrage, diese Gedanken, die ich geäußert habe, machen das deutlich. Es gibt Hindernisse, die uns frustrieren, Enttäuschungen, die wir im Leben erleben. Wir sind mit großen Träumen gestartet, aber irgendwie ist das, haben wir plötzlich festgestellt, die Realität ist ganz anders, als wir es erwartet haben. Und dann muss man mit dieser Spannung klarkommen, muss man sich neu sortieren, muss man sich neu positionieren. Und dieses sich immer wieder neu positionieren, das ist tatsächlich etwas, was wir brauchen. Wir brauchen es, dass wir uns in Bezug auf unsere Träume immer wieder neu positionieren, in Position bringen. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Ich glaube, dass es ein paar Prinzipien dazu gibt und dazu möchte ich uns ein paar Gedanken heute Morgen geben. Zumindest mal einen Aspekt davon. Manchmal gibt es eben solche Situationen, da hast du das Gefühl, du stehst gerade im Nebel. Es sind Dinge passiert, die du nicht verstehst, vielleicht sogar dich enttäuscht haben, die dich schmerzen, die irgendwie so ein Knoten in dein Hirn bringen, machen und du irgendwie nicht mehr so wirklich klar siehst. Die Sicht ist versperrt. Da war mal so etwas wie ein Traum, aber die Sicht auf den Traum ist versperrt. Und es ist irgendwie wie so eine Nebelwand, der du ausgesetzt bist. Du siehst nichts außer Nebel. Der Traum ist verschwunden. Und jetzt kommt dieser Gedanke, von dem ich eben sprach. Jetzt kommt es darauf an, was machst du damit? Gibst du auf? Lässt du es sausen? Lässt du das Leben geschehen, was so einfach halt geschieht? Oder machst du dich innerlich auf und suchst Gott da drin, suchst die Begegnung da drin? Suchst vielleicht nicht unbedingt den Traum in erster Linie, sondern suchst diese Begegnung mit Gott, weil die Begegnung mit Gott, das garantiere ich dir, die wird deinen Traum wiederbeleben können. Also setzt du dich hin und denkst darüber nach. Und während du so darüber nachdenkst und vielleicht mit Gott die Sache bewegst, merkst du, wie so langsam hinter dem Nebel wieder so Konturen erscheinen und du merkst, ja, Da kommt der ein oder andere Gedanke, aber der ist noch nicht so richtig klar. Er ist so ein bisschen da. Du kannst die Umrisse sehen, aber es ist noch nicht so richtig deutlich. Und das nährt dann wieder die Zweifel, die Selbstzweifel. Oh, kann ich das überhaupt? Und darf ich das als Christ überhaupt? Es gibt ja Leute, die haben große Träume. Soll es geben, gell? Komische Leute, ne? Oder? Was denkst du? Sind das komische Leute? Hallo, ganz ehrlich. Nein, ja, ist denn dein Traum groß? Wie groß ist dein Traum für dein Leben? Wie groß ist dein Traum für das, was du glaubst, was Gott in deinem Leben tun kann? Geht es dir manchmal so, dass du meinst, du hörst eine Predigt, du liest ein Buch oder du hörst eine Geschichte von jemandem und dann flackert so in deinem Herzen so ein bisschen was auf. Du siehst wieder diese Konturen, aber dann kommt wieder der Nebel und das ist alles so im Dunst, verschwindet es wieder. Aber vielleicht wird es auch wieder stärker. Je mehr du dich Gott näherst, desto klarer wird es. Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Die Bibel hat uns einen Schlüssel gegeben, Psalm 37, da heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Davon haben wir in der letzten Woche gehört oder vorletzte Woche. Letzte Woche war unser Freund Tore hier, hat über Finanzen gesprochen. Wie ging es euch denn damit? Das wäre ja nochmal interessant zu hören, den Austausch. Ha? Investiere dein Geld richtig. Das war cool, gell? Wer hat finanzielle Träume? Also ich habe ganz viele finanzielle Träume. Ja, cool. Die anderen haben keine Träume oder sie trauen sich nicht, Träume zu haben. Oder sie trauen sich nicht, ihre Träume zu zeigen. Ist ja auch nochmal so ein Ding, gell? Ja, als Christ muss man ja schon bescheiden sein. Ne? Ja, ich weiß zwar nicht, wer das gesagt hat, es steht nirgendwo in der Bibel, aber jedenfalls nicht so. Ja, Träume. Okay, wie gesagt, Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Während du so in dieser Beziehung mit Gott bist und lernst deine Freude und nicht nur deine Freude, sondern so im Sinne von, ach, ich freue mich jetzt ein bisschen, sondern ich rede von einer Kraft, ich rede von einer Energie, die dein Herz belebt, die dein Herz aufweckt, die dir eine frische Perspektive öffnet auf die Situation. Und während du das tust, wirst du merken, wie diese Perspektive auf den Traum immer klarer wird. Ja, siehst du, wird schon klarer und plötzlich siehst du mehr. Plötzlich siehst du viel mehr. Und plötzlich ist das, manchmal gibt es dann diese Momente, wo das Bild ganz klar ist. Du hast ganz viele Gedanken, ganz viele Ideen, ganz viel Energie, merkst du, wie wir diese Ideen freisetzen. Und Heute geht es mir darum, was kann für dich ein ganz wichtiger Schlüssel sein, um diese Gedanken und diese Ideen umzusetzen? Weisheit. Weisheit. Ich glaube, Weisheit ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ein wichtiger Schlüssel, deine Gedanken zu verstehen, deine Gedanken zu sortieren, deine Träume zu reflektieren, sich zu überlegen, wie kann ich Dinge umsetzen? Was wären Schritte? Was brauche ich? Wer muss ich sein, um das zu tun? Jemand hat ja mal gesagt, er ging zu seinem Mentor und der Mentor hat ihn gefragt, und was wünschst du dir? Was ist dein Traum für dein Leben? Und er sagte, ich möchte Millionär sein. Gut, sagt der Mentor zu ihm. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du sein musst als Persönlichkeit, um Millionär sein zu können? Versteht ihr diesen Unterschied? Ich will Millionär sein. Das ist Haben-Denken. Ich will haben. Wer bist du, musst du sein? Wie musst du sein? Wie musst du wachsen, um Millionär sein zu können? Das hat etwas mit deinem Sein zu tun. Und an deinem Sein hängt etwas dran. Aber wenn es umgekehrt ist, wenn es nur ums Haben geht, dann hängst du an dem, was du haben willst. Und das ist der große Unterschied. Es geht, wenn du an dem dranhängst, was du haben willst, wirst du immer Sklave sein. Thema Geld ist die Frage, diene ich dem Geld? Oder dient das Geld mir? Wenn ich an dem Traum dranhänge, diene ich dem Geld. Wenn ich aber überlege, wer muss ich denn sein, wie muss ich denn sein, um Millionär sein zu können, dann ist die Chance gut, dass das Geld mir dient. Und ich mit dem Geld gute Dinge tun kann. Und dazu brauche ich Weisheit. Weisheit, die mein Leben verändert. Nun ist natürlich die Frage, wo kommt die Weisheit her? Wie komme ich an Weisheit? Da haben wir einen interessanten Text. Und den wollen wir mal gemeinsam lesen. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge zu verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisung anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen, um zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Sprüche machen den Unerfahrenen klüger, schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, höre auf die Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, diese Gleichnisse und diese weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Ein interessanter Text. Worum geht's? Die Sprüche, damit ist tatsächlich gemeint, diese Sammlung von Weisheitssprüchen, die sollen Weisheit geben. Weisheit und Selbstbeherrschung. Es ist so, Selbstbeherrschung zunächst mal nicht so besonders attraktiv. Ja, also ich meine, wenn ich Lust auf Schokolade habe und dann mich in Selbstbeherrschung üben muss, dann fühlt sich Selbstbeherrschung ja nicht so lecker an. Gell? So, aber um was geht's? Es geht nicht einfach nur um Selbstbeherrschung, sondern es geht darum, dass ich lerne, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Werte gut zu regulieren und mich selbst zu steuern. Das heißt Selbstbeherrschung. Es ist eine wichtige Voraussetzung, wenn du deine Träume erleben willst, wie sie sich erfüllen in deinem Leben und Gott Segen darin schenken kann und dich zum Segen für andere machen kann, ist es Voraussetzung, dass du lernst, dich selber zu steuern. Weil wenn du nicht dich selber lernst zu steuern, dann wirst du gesteuert von anderen Dingen. von anderen Menschen, von den Absichten anderer Menschen, von den Ideen anderer Menschen, von deinen Bedürfnissen, aber du selber bist nicht in der Lage, dich auf dein Ziel hin zu steuern. Und genau darum geht es. Selbstbeherrschung meint diese Fähigkeit, ich kann lernen, mein Leben zu steuern. Und dafür braucht es Weisheit. Und es geht darum, Dinge in meinem Leben umzusetzen. Nicht nur zu träumen und in den Träumen sich zu verlieren und nach dem Motto, ach, wie wäre es schön, wenn, Pünktchen, Pünktchen, sondern dass ich lerne, Weisheit lerne, wie setze ich denn diese Träume auch richtig um? Ich muss mal gerade meine Präsentation neu starten, die hängt nämlich hier dauernd. So, jetzt. Dazu möchte ich ganz gerne nochmal mehr Text lesen aus dem Buch der Sprüche und hört einfach mal zu, lasst es mal auf euch wirken. Genau. Wenn ihr das Buch der Sprüche lest, dann merkt ihr, da sind manchmal so recht derbe Formulierungen, wie zum Beispiel, ihr Unerfahrenen, wie lange wollt ihr noch unerfahren bleiben? Wie lange wollt ihr Spötter noch spotten und ihr Narren durch euch der Erkenntnis verschließen? Also ein ziemlich dramatischer Aufruf, sich der Weisheit zuzuwenden, sich der Weisheit zu öffnen, Weisheit zu suchen. Hört auf das, was ich euch sage, dann will ich den Geist der Weisheit über euch ausgießen und meine Gedanken mit euch teilen. Ich habe euch gerufen, aber ihr seid nicht gekommen. Ich kam euch entgegen, aber ihr habt mich nicht beachtet. Ihr habt meinen Rat verachtet und meine Ermahnungen zurückgewiesen. Deshalb will ich lachen, wenn es euch schlecht geht. Ups. Ich will euch verhöhnen, wenn euch das Unglück trifft. Ziemlich derbe Formulierung, gell? Eine andere Übersetzung sagt es, ihr müsst lernen, die Frucht eurer Entscheidungen zu erleben und zu essen. Das ist schon manchmal so, manche Sachen, die lernen wir ja nicht, solange wir nicht mit Konsequenzen umgehen müssen. Richtig? Hallo? Ist nicht lustig, ist nicht lecker, aber manche Sachen, die lernt man einfach nicht, begreift man nicht, wenn man nicht mit Konsequenzen konfrontiert ist und die Frucht von Dummheiten essen muss. Hier geht der Schreiber, der Salomo, ziemlich derb da dran und hat noch mehr solche Formulierung. Denn sie hassen Erkenntnis. Ich bin im Kapitel 1, ne? Sprüche Kapitel 1. Jetzt habe ich meine Seite verschlagen, hier. Denn, Vers 29, denn sie hassen Erkenntnis und haben keine Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie sollen meinen Rat nicht hören und nicht auf meine Ermahnungen. Sie sollen die Früchte ihres Handelns ernten und müssen mit ihren eigenen Ratschlägen leben. Das ist die Konsequenz, von der ich eben gesprochen habe. Also es ist ein ziemlich aufrüttelnder Text, der uns wachrütteln will, weil wir doch irgendwo diese Neigung immer wieder haben, in so eine Art Tiefschlaf zu verfallen, wo wir einfach nur funktionieren. Ja, wo wir einfach nur der Routine hinterherlaufen. Doch wer auf mich hört, wird ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben. Dreh dich jetzt nochmal zu deinem Nachbarn und sag ihm, es gibt Hoffnung für dich. Ich glaube, das brauchen wir jetzt, gell? Kapitel 2. Mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Worte und halte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit, versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Einsicht. Suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Er bewahrt die, die gerecht handeln und behütet die, die ihm treu sind. Dann wirst du verstehen, was gerecht und recht und richtig ist und wirst stets wissen, wie du handeln sollst. Das ist doch gut, hä? Das ist gut, wenn ich weiß, wie ich handeln soll und Klarheit da drin habe, Sicherheit da drin habe. Denn das ist so wichtig, dass wir klar sind in unseren Entscheidungen und in unseren Schritten. Dann heißt es weiter, Vers 10, denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht wird dich behüten. Und du wirst bewahrt werden von bösen Wegen und beschützt vor denen, die dich täuschen. Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Aber es heißt auch, streck dich danach aus, suche sie, forsche nach ihr. Wie? Forsche nach ihr und such nach ihr, so wie man Schätze hebt, wie man Schätze ausgräbt, wie man sich auf Schätze, auf Schatzjagd begibt. Und das ist ein bewusstes Handeln, das ist eine bewusste Entscheidung, das ist eine bewusste Ausrichtung, dass ich mich darauf fokussiere. Ich habe Hunger danach, ich möchte verstehen, ich möchte Weisheit für mein Leben lernen. Das wird dir helfen, diese Entscheidung wird dir helfen, deinen Träumen auf der Spur zu bleiben und zu erleben, wie Gott dich hineinführt in deine Träume. Hier nochmal, höre auf die Weisheit und versuche sie mit deinem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen und nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Denn dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Immer wenn die Bibel vom Angesicht Gottes spricht oder vom Mund Gottes, wie es hier heißt, denn aus dem Mund Gottes kommen Erkenntnis und Einsicht, ist das eine Metapher und ein Bild für eine intime, persönliche Beziehung mit ihm. Eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Und das ist der Anfang. Habe deine Lust am Herrn, diese Beziehung mit Gott suchen. Und aus dieser Beziehung mit Gott heraus zu erleben, wie sich da etwas entwickelt, wie sich da etwas entfaltet. Sie, manchmal haben Christen so diese Vorstellung, nach dem Willen Gottes zu fragen, um den Willen Gottes zu beten. Das ist das jetzt, die Aufgabe. Und dann kommt Gott und zeigt mir so seinen Willen, so am besten mit so einer, wie so eine Leuchtschrift oder so eine Leuchtreklame oder wie so ein, oder ein Engel erscheint mir. Und dann weiß ich genau, was zu tun ist. Ist aber oft nicht so. Das kommt vor, ist aber die Ausnahme. Eigentlich ist es sogar der letzte Weg. Gott hat ganz andere Wege, mit uns zu kommunizieren. Durch deine Gedanken, durch deine Emotionen, ein inneres Gespür zu lernen, dieses innere Gespür, dieses Innenleben zu unterscheiden. Sich mit Aufgaben auseinandersetzen und durch diese Aufgabe zu einer Erkenntnis zu kommen. Das bedeutet auch, Weisheit zu lernen. Sie fängt gleich so an in der Bibel. Gott hat den Menschen geschaffen und hat gleich die Eva, hat er gleich daneben gesetzt. Stimmt's? Nee, hat er nicht. Dem Adam hat er erstmal eine Aufgabe gegeben. Was hat er ihm denn für eine Aufgabe gegeben? Er hat ihm die Aufgabe gegeben, den Tieren Namen zu geben. Was nichts anderes bedeutet, er hatte einen Forschungsauftrag. Er sollte die Tiere erforschen. Denn das bedeutet vom hebräischen Denken Namen geben, weil der Name immer etwas mit dem Wesen des Namensträgers zu tun hat. Und als er fertig war, kannst du mal lesen im Buch, ersten Buch Mose, da heißt es dann ganz schlicht, aber er fand kein Gegenüber für sich. Was ist da passiert? Der war nicht nur die ganze Zeit mit den Tieren beschäftigt, sondern er war auch mit sich selbst beschäftigt. Er hat immer überlegt, wie passt dieses Wesen zu mir? Wie sind wir zueinander eingestellt? Und er merkte, das Wesen passt nicht zu mir. Es gibt kein Wesen von diesen ganzen Wesen, die Gott geschaffen hat, die wirklich zu mir passen. Er war auf der Suche. Und so entsteht Weisheit. Manchmal entsteht Weisheit tatsächlich nur dadurch, dass du dich mit einer Aufgabe stellst, dich mit dieser Aufgabe auseinandersetzt und um eine Lösung forschst. Und dann geschieht das, was hier beschrieben wird, dass aus dem Mund Gottes Erkenntnis und Einsicht kommt. Und jetzt, aufgrund dieser Einsicht, die Adam hatte, er merkt, hier stimmt was nicht, hier passt was nicht, das passt nicht zu mir, ich brauche etwas anderes. Jetzt erst kommt Gott und formt Eva, gestaltet Eva. Das heißt, die Aufgabe zu lösen war die Voraussetzung dafür, dass Gott eingreifen konnte und ihm den nächsten Schritt, den nächsten Abschnitt zeigen konnte. Das ist gemeint, wenn die Bibel davon spricht, streck dich nach Weisheit aus. Ein zweiter Schlüssel steckt in dem Text. Nämlich die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Was ist das jetzt? Über Weisheit haben wir uns jetzt Gedanken gemacht. Jetzt heißt es hier, die Furcht des Herrn ist quasi die Voraussetzung dafür, dass ich Weisheit bekomme in meinem Leben. Sie ist ein wichtiger Schlüssel, Weisheit zu entwickeln, Weisheit freizusetzen in meinem Herzen, in meinem Leben. Furcht des Herrn. Jetzt steht hier nicht Furcht des Herrn, das sind die klassischen Übersetzungen, Luther und wie sie alle heißen. Hier heißt es jetzt die Ehrfurcht vor dem Herrn. Und natürlich kommt immer diese klassische Frage, geht es darum, Angst zu haben vor Gott? Natürlich nicht. Wenn Gott der liebende Vater ist, dann können wir nicht Angst haben vor ihm. Und trotzdem ist hier ein Gedanke drin, von dem ich denke, dass er ein ganz wichtiger Schlüssel ist, und von dem ich auch denke, dass unsere Kultur hier an dem Punkt ganz viel Schaden gelitten hat. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2, da werden wir ermutigt, uns einzulassen in einen Prozess der Veränderung. Und es heißt dort, verändert euer Denken. Es geht um die Erneuerung des Sinnes. Und ich glaube, es gibt viele Themen in unserem Leben, wo wir genau diese Erneuerung des Sinnes brauchen. Und gerade zu diesem Thema Furcht oder das, was dahinter steckt, brauchen wir Erneuerung des Sinnes. Um was geht es denn hier nämlich? Es geht um Autorität. Gott ist unser liebender Vater, aber er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist der Chef aller Chefs und der Boss aller Bosse. Er ist der König, der über allem thront. Er ist die absolute Respektsperson. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem Punkt Autorität einiges an Nachholbedarf haben in Bezug auf Veränderung des Sinnes, neues Denken, Autorität verstehen. Warum? Weil die meisten von uns, und ich glaube, es gibt kaum jemanden in diesem Raum, der irgendwie wirklich durchgängig positive Erfahrungen in seinem Leben mit Autorität gemacht hat. Die meisten von uns haben problematische Erfahrungen damit gemacht. Und wenn wir uns in die Welt, wenn wir in die Welt hineinschauen und sehen, wie viele Diktatoren ihre Völker ausbeuten, und von anderen Diktatoren unterstützt werden, die sich dann gegenseitig noch wie so auf so einem Schachbrett dann bekämpfen und der eine unterstützt den anderen Diktator und der andere will ihn weghaben. Ein fürchterliches Machtgerangel auf der Welt. Und wenn man das alles sieht, kann man manchmal schwer sich vorstellen, dass Macht, dass Autorität irgendetwas Positives sein soll. Ich rede jetzt von meiner eigenen Geschichte. Ich bin geprägt von der Kultur, die durch die 68er-Bewegung entstanden ist. Und diese Kultur war eine Kultur der Rebellion, eine Kultur der Auflehnung. Trau keinem über 30. Jetzt bin ich bald doppelt so alt. Meine Güte, ich müsste eigentlich mir selber nicht mehr vertrauen. Autoritätsperson, jede Autoritätsperson war per se, per Definition skeptisch zu betrachten und schon am besten schon immer gleich in Anti-Haltung gehen. Und das ist ein Geist, der ganz tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Vielleicht hat es auch ein bisschen was zu tun mit dieser kollektiven Schuld und kollektiven Verletzung, die wir als Volk, gerade als deutsches Volk, erlebt haben, obwohl ich das für gering halte. Ich glaube, es liegt einfach in der menschlichen Natur, weil andere Völker haben genau dasselbe Thema. Autorität. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn du deinen Träumen auf der Spur bleiben willst, wenn du Träume erleben willst, dass sie sich verwirklichen in deinem Leben, dass du Weisheit lernst. Und Weisheit entsteht da, braucht als Voraussetzung Furcht vor dem Herrn, Furcht des Herrn oder anders ausgedrückt ein gesundes Verständnis von Autorität. Es gibt etliche Beispiele, die ich uns jetzt hier auflisten könnte, aus dem Neuen Testament, wie zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt wird es unter seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was er sagt. Wir verbinden das in der Regel mit Glauben. Aber was steckt denn dahinter? Autorität. Die Autorität des Glaubens. So, Autorität ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um Dinge zu gestalten im Leben. Wenn ich keine Macht habe, keine Bevollmächtigung habe, keine Autorität habe, dann kann ich Dinge nicht tun. Deshalb ist es so wichtig, ein gutes Verständnis von Autorität zu haben und einen guten Umgang mit Autorität zu haben. Das Wort Autorität hat eine lateinische Wurzel und die möchte ich gerne mal mit euch teilen und betrachten. Auctoritas bedeutet Vollmacht, Einfluss, Gewicht, Vertrauensmacht. Es bedeutet aber auch das Leben mehren, dem Leben Gewicht verleihen, das Leben bereichern, das Leben fördern, neue Ideen reifen lassen. Merkst du etwas? Ich glaube, dass dieser Gedanke von Autorität etwas ganz anderes transportiert, als die meisten von uns emotional damit verknüpfen. Autorität. Ich möchte uns einladen, dass wir ein ganz neues Verständnis vom Thema Autorität bekommen. Die Furcht des Herrn, damit fängt es an. Diese Autorität Gottes zu achten und zu ehren. Wir singen Lobpreislieder, Anbetungslieder, wo wir die Macht Gottes ehren und verherrlichen. Und dabei haben wir diesen Gedanken, diesen Fokus. Ja, Gott, du bist tatsächlich der, da sehen wir das ja. Er ist der, der Leben mehrt, der dem Leben Gewicht verleiht, Leben fördert und bereichert. Das entspricht dem Auftrag, als Gott dem Adam den Auftrag gegeben hat, ich gebe dir Autorität über die ganze Schöpfung. Wow. Ich gebe dir Autorität über die ganze Schöpfung. Du hast Autorität über dein Leben. Du hast Autorität darüber, wie du mit deinen Lebensumständen umgehst. Du hast Autorität darüber. Und weil du Autorität darüber hast, bist du der Schlüssel dafür, dass deine Träume verwirklicht werden können. Deshalb bleib deinen Träumen auf der Spur. Autorität verstehen. Ich sagte schon, wir singen Lobpreislieder und wir ehren Gott und ehren die Macht Gottes. Aber es ist ja ganz toll, gibt so im Neuen Testament so einen Spruch im Zug auf die Liebe. Da heißt es, du lobst Gott und verherrlichst Gott und du sagst, du liebst Gott und du hast deinen Bruder. Hallo? Hier stimmt was nicht. Das gehört, passt nicht zusammen. Ach, das ist doch so bequem. Ja? Ich kann Gott ehren, aber den Bruder, den kann ich einfach mal ausblenden, das Problem. Sehe ich einfach mal drüber hinweg. Und genauso ist es mit Autorität. Wir können nicht sagen, wir ehren die Autorität Gottes und wir ehren nicht die Autorität, die Gott in Menschen gegeben hat, die Gott in Aufgaben gegeben hat, in Positionen gegeben hat. Das, ihr Lieben, funktioniert nicht. tut mir sehr leid, aber es funktioniert nicht. Und wenn wir gut miteinander unterwegs sein wollen, wenn wir Kirche bauen wollen, brauchen wir ein gutes und solides Verständnis von Respekt und Wertschätzung gegenüber Autorität, die Gott gepflanzt hat. Ohne das funktioniert es nicht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange im Land leben, das dir der Herr dein Gott geben wird. Dein Land, das Land deiner Träume. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Es geht hier um deine Träume, dein Land. Und ein wichtiger Schlüssel ist Ehre Vater und Mutter. Oh, okay. Ja, was machen wir jetzt damit? Das ist genau das Prinzip, was ich eben besprochen habe. Es geht nicht nur darum, Gott zu ehren für seine Macht und seine Autorität, sondern ich muss lernen, ganz praktisch im Leben. Lukas 16, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Wer im Kleinen nicht treu ist, wird auch im Großen nicht treu sein. Du bist irregeleitet, wenn du glaubst, im Größeren würdest du treu sein, aber im Kleineren, das kannst du vernachlässigen. Und das gilt genauso für Autorität. Die Art und Weise, wie du Autoritätspersonen gegenüber dich stellst und dich gegenüber verhältst, spiegelt etwas davon wider, wie dein Autoritätsverhältnis Gott gegenüber ist. Wie sehr du seine Autorität in deinem Leben anerkennst, ihn als Herrn anerkennst. Ja, wir reden gerne von Jesus, der uns liebt, der sanftmütig ist und demütig ist. Das ist ein toller Fokus und ich liebe ihn und ich predige oft darüber. Aber gleichzeitig ist er auch mein Herr. Und ich kann dir sagen, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus den Frustrationen, die ich selber erlebt habe und Träume, die zigmal gestorben sind in meinem Leben, ein Grund, warum ich immer wieder erlebt habe, wie die Träume auferstanden sind, ist, weil ich mich seiner Autorität gebeugt habe und gesagt habe, Gott, ich verstehe das hier gerade gar nicht, aber ich vertraue deiner Liebe und ich beuge mich deiner Macht, weil ich weiß, du bist der Herr. Und das wird dich weiterführen. Und viele, 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 viele Menschen, viele Christen kommen vom Weg ab, vom Weg zu ihren Träumen. Sie bleiben nicht ihren Träumen auf der Spur, weil sie nicht gelernt haben, Autorität zu ehren, zu wertschätzen, sich unterzuordnen. Jetzt sagst du vielleicht, oh, guck mal, das steht doch im Alten Testament. Ja, es steht im Alten Testament. Aber weil es ein wichtiges Prinzip ist, wird es im Neuen Testament gleich nochmal wiederholt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern und so erwartet es der Herr von euch. Ehre Vater und Mutter. Passt zum Muttertag, gell? Seid ihr noch da? Ja. Cooles Thema, gell? Das fordert uns ein bisschen heraus, aber ist okay. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Und das ist jetzt spannend. Was ist denn die Zusage? Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Sprich, damit deine Träume sich erfüllen. Hallo? Wir brauchen Weisheit. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Suche diese Begegnung mit Gott, die dein Herz erleuchtet, Licht reinbringt in deine Gedanken. Dafür ist der Raum der Gnade, dafür ist diese Begegnung mit Gott, mit der Liebe Gottes. Such Weisheit, forsche nach ihr. Aber dann streck dich auch aus, Herr, hilf mir, Autorität zu ehren. Mein Vater, meine Mutter, mein Chef, mein Leiter, überall, wo Autoritätspersonen sind. Das schafft eine gute Kultur. Autorität ehren heißt doch nichts anderes, als dass ich die Autorität da drin unterstütze, dass sie genau das tun kann, wozu sie gegeben ist. Leben zu mehren, Leben zu fördern, Leben zur Entfaltung zu bringen. Autorität. Es war niemals Gottes Wille, dass ein Mensch seinem anderen Menschen seinen Willen aufzwingt. Das ist nicht gemeint mit Autorität. Ich glaube, ich finde da ein ganz schreckliches Wort. Ich habe das mal in einem christlichen Buch gelesen. Gott fordert Unterwerfung. Ich weiß, da springe jetzt gleich noch mal ein bisschen Spannung in diesen Gedanken, in diesen Begriff rein. Unterwerfung fordern andere Götter. Gott fordert keine Unterwerfung. Gott fordert, lädt ein zum Gehorsam, zur Unterordnung aus Liebe, aus einer tiefen Wertschätzung. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Unterwerfung und ich ordne mich unter aus Liebe, weil ich Autorität ehre und wertschätze. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es setzt Leben frei. Es macht nicht eng, nicht Leben ein, es setzt Leben frei. Es setzt Wachstum frei. Und so kannst du deinen Träumen auf der Spur bleiben. Wo stehst du? Was ist deine Entscheidung hier heute Morgen? Und ich möchte dich sehr, sehr ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Deine Entscheidung könnte sein, dass du zum ersten Mal dich wirklich der Autorität Gottes unterstellst und sagst, Jesus Christus, ich lade dich ein und ich bekenne, sei mein Herr. Und zeig mir, wo es lang geht. Und vielleicht hast du das irgendwann mal getan, aber du bist davon abgewichen. Aber heute Morgen ist der Augenblick da, wo du das erneuern kannst und sagen kannst, Jesus Christus, ich bekenne dich als meinen Herrn und meinen Erlöser. Erlöser, der das in mir freisetzt, was er in seiner Weisheit und Liebe in mich hineingelegt hat. Der nächste Schritt könnte sein, die andere Entscheidung könnte sein, dass du ganz neu heute Morgen dich aufmachst und sagst, Gott, ich will mich ganz neu danach ausstrecken, wirklich Weisheit zu erlangen in meinem Herzen, in meinem Leben. Und das dritte, wie steht es um dein Verhältnis zur Autorität und Autoritätspersonen? Kannst du diesen erneuerten Blick auf Autorität zulassen und sagen, okay, Gott, genau das will ich lernen zu leben, Autorität zu ehren, Autorität, die du geschenkt hast, damit Leben wachsen kann, sich mehren kann. Wollen wir zusammen beten zum Abschluss? Und halte du einfach dein Herz Gott hin und sag, Gott, hier ist mein Herz. Und dann teile ihm deine Entscheidung mit hier heute Morgen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich rufe deinen Namen über unsere Versammlung hier heute Morgen aus. Ich rufe deinen Namen aus über unseren Herzen. Dein Name bedeutet Heil, Rettung, Frieden, Erlösung, Erneuerung, Befreiung, echte Freiheit. Und wir halten dir unsere Herzen hin und du weißt, welche Entscheidung für uns jetzt dran ist. Was für uns der nächste Schritt ist. Was es gilt zu entscheiden. Und ich bitte dich für uns als Gemeinschaft, hilf du uns, eine gute Kultur der Wertschätzung, eine Kultur der Ehre von Autorität zu lernen und darin zu wachsen. Und zu erleben, wie dadurch Leben gemehrt wird, Leben wachsen kann, Leben aufblühen kann in einer vollen Schönheit. Und dein Herz und deine Liebe, deine Gnade sichtbar wird für andere Menschen. Ich danke dir dafür. Amen. Was ist deine Entscheidung?